Ich möchte am Anfang meiner Predigt einen Bibeltext an den Anfang stellen. Und zwar ist das ein Text aus Hebräer 13, Vers 14, ein ganz kurzer Text. Und dort steht, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Hinter diesem Text, da steht so die Erfahrung von vielen gläubigen Menschen aus der Bibel. Die werden hier auch in dem Hebräer beschrieben, die ihr Leben lang auf Wanderschaft waren, um an einen Ort zu kommen, den Gott ihnen versprochen hat. Da wird von Abraham gesprochen, der gerufen wurde aus Haran. Gott hat ihn gerufen, ich habe ein Land für dich, eine Stadt für dich, wo du wohnen wirst. Und der Abraham ist auf Wanderschaft losgegangen. Wir finden das Volk Israel, was auf Wanderschaft war, viele, viele Jahre. Jesus war einen großen Teil seines Lebens auf Wanderschaft. Viele Glaubensväter waren auf Wanderschaft. Und das Bild der Wanderschaft ist ein Bild, ein markantes Bild in der Bibel, was wir häufig finden. Genau, und deswegen habe ich meine Predigt auch so genannt. Auf Wanderschaft, Station im Leben eines Christen. Wenn man es kurz sagen will, ist es eine Outdoor-Predigt. Ich konnte mich nicht entscheiden. Also Wanderschaftspredigt oder Outdoor-Predigt. Du kannst mal das Bild zeigen. Also das hing jahrelang bei Bleich im Wohnzimmer. Das müsste jetzt ein Pilgerbild sein. Genau, vielleicht kennen das einige. Das kennt man so aus der christlichen Tradition, dass eben so das Leben des Christens als langer Weg gezeigt wird. Also das ist hier so auf dem evangelikalen Bereich. Auch im adventistischen Bereich gibt es das. Von der Ellen White hat sie auch so ein Bild gezeichnet. Die Wanderschaft eines Christen. Und das ist so mein Ziel meiner Predigt heute, dass ich so kleine Etappen auf dieser Wanderschaft, auf diesem Weg mit euch herauspicken will und mit euch so besprechen will. Wie können wir auf diesem Weg wachsen, geistlich wachsen? Wie kann man als Christ stärker werden? Genau, das ist so mein Ziel heute. Als Illustration, damit das nicht so ganz so theoretisch ist, habe ich dann immer so kleine Filme dazwischen. Die Filme waren ursprünglich für die Pfadfinder gedacht, als Lehrfilme. Das war mal so eine Idee, dass ich gerne so Lehrfilme für Pfadfinder machen wollte. Aber das hat irgendwie nicht geklappt. Und dann habe ich die jetzt wiedergefunden und habe gedacht, ach, vielleicht passen die jetzt zu meiner Predigt. Und jetzt kommt ihr im Genuss so ganz kleiner Szenen. Und ich würde mal sagen, für den ersten Punkt auf dieser Wanderschaft gucken wir uns den ersten Film mal an. Kleine Szene. Pfadfinder. Ich bin jetzt so am Anfang meiner Reise, freue mich, bin gespannt, was ich alles so erleben werde, welche Abenteuer. Und ja, ich gehe jetzt immer Richtung Norden. Mein Ziel ist Essen, meine Eltern will ich erreichen und mal gucken, was ich unterwegs alles erleben werde. Bin schon ein paar Stunden unterwegs. Ich weiß nicht, was ich essen werde. Ich habe nichts zu essen mitgenommen. Ich weiß noch nicht, wo ich übernachten werde. Ich habe auch keinen Schlafsack und so mit dabei. Ich weiß nicht, ob ich auf dem richtigen Weg bin. Ich versuche mich so natürlich zu orientieren. Naja, es ist auf jeden Fall schon anstrengend. Ich bin schon einige Stunden gewandert und bin gespannt, was jetzt noch kommt, was mit dem Essen, was mit dem Übernachten sein wird. Aber das werde ich euch dann noch sagen und mitteilen. Das ist immer die Frage, stellt man sich, welche Motivation hat man, sowas auf sich zu nehmen und auf Wanderschaft zu gehen? Und so sein bequemes Leben aufzugeben und ja, einfach loszugehen. Es gibt bestimmt viele Gründe, warum man motiviert ist, das zu machen. Bei mir ist das immer so, das gleich am Anfang, da steht so eine freudige Erwartung, so was wird mich da erwarten, da freut man sich drauf. Aber auf der anderen Seite steht auch so eine Art Angst, eine gewisse Angst. Man weiß nicht, wo werde ich übernachten in der nächsten Nacht, was werde ich essen, werde ich den richtigen Weg finden. Das ist so eine Unsicherheit. Aber das ist so ein mulmiges Gefühl, aber die Freude am Abenteuer, die überwiegt dann immer. Und dann gehe ich dann auch los. Und das ist ja so gerade das Wesen eines Abenteuers, dass man nicht genau weiß, wie wird diese Reise enden. Was wird mich erwarten? Sonst wäre es ja kein Abenteuer, wenn alles schon geplant wäre und ich wüsste das alles. Um so ein Abenteuer, um so eine Reise zu starten, um eine Wanderung zu starten, gehört Mut. Man braucht Mut. Um sein gewohntes Leben aufzugeben, etwas Neues zu wagen, dazu gehört Mut. Was bedeutet das für unsere geistliche Wanderschaft? Wie war das bei Abraham? Wir hatten den ja eben als Beispiel, den Abraham. Warum hat er sein Zuhause verlassen und ist mit seiner Familie losgegangen? Ich möchte das mal mit euch lesen. Und zwar, wir können das nachlesen in 1. Mose, Kapitel 12. Warum ist er losgegangen auf diese Wanderschaft? 1. Mose 12, muss ich eben mal suchen. Verse 1 bis 4. Okay, ich lese das mal vor. Und der Herr sprach zu Abraham: Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Da zog Abraham aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte. Und Lot zog mit ihm. Das heißt, am Anfang einer geistlichen Reise eines Christen steht ein Ruf Gottes. Hier sehen wir es beim Abraham. Gott ruft den Abraham. Gott ist sozusagen der Initiator von dieser Wanderschaft. Das haben wir auch bei Jesus gesehen. Jesus tritt in das Leben eines Menschen und ruft ihn zu, folge du mir nach. Bei den Jüngern haben wir es gesehen. Sie haben ihre Netze fallen gelassen und sind ihm gefolgt. Und dieser Ruf oder diesem Ruf nachzufolgen, das erfordert Mut. Ich weiß nicht, welche Wege wird Gott mit mir gehen. Was bedeutet das für mich, wenn ich jetzt Jesus nachfolge? Man braucht Mut dafür. Das kann man nicht so einfach machen. Man braucht Vertrauen. Eins, was ich sicher weiß, Gott wird mein Vertrauen dann nicht missbrauchen. Gott ruft uns. Manche von uns hier in der Gemeinde haben diesen Ruf gehört und die haben gesagt, ja, ich vertraue Gott und folge ihm nach. Andere hier aus der Gemeinde, die sind vielleicht jetzt so gerade in der Phase, dass sie überlegen, ja, ich merke das, also Jesus ruft mich, da ist was, ich habe so ein unruhiges Gefühl oder ich habe das gelesen in der Bibel, aber was wird dann passieren, wenn ich losgehe? Was wird mich da erwarten, diesen Ruf von Gott zu folgen? Dann kann ich nur sagen, wagt das Abenteuer. Das ist ein Abenteuer. Aber das ist die Quintessenz des Abenteuers, dass man nicht weiß, wie es ausgeht. Aber was wir wissen, egal wo ich hingehe, welchen Weg ich gehe, ich kann Jesus vertrauen. Er wird mich immer einen Weg führen, wo ich sicher sein kann, dass ich in seiner Hand bin. Es lohnt sich auf jeden Fall. Man muss diesen Vertrauenssprung wagen. Das hat mit Mut zu tun. Aber es wird sich auf jeden Fall lohnen. Deswegen ist mein erster Punkt, das müssen wir mal die erste Folie zeigen, auf diesem Weg der Wanderschaft. Jede Wanderschaft gewinnt mit dem ersten Schritt. Wenn ich den Ruf Gottes höre, dann brauche ich Mut und muss den ersten Schritt einfach gehen. Es gibt viele, die nicht diesen Mut hatten, diesen Schritt zu gehen, viele Menschen, aber sie werden auch deshalb nie erfahren, dass das der einzige Weg ist, zu dem eigentlichen Hause zu kommen, zu der Heimat, die Gott für uns ausgesucht hat. Also der erste Punkt, jede Wanderschaft beginnt mit dem ersten Schritt und dieser erste Schritt bedeutet, dass man Mut braucht. Der zweite Punkt, aber dafür gucken wir jetzt erst nochmal die zweite Filmszene an.
Morgen, wir haben jetzt 4:30 morgens und ich bin schon unterwegs, konnte nicht mehr schlafen. Aber jetzt ist es schwer, weil die Sonne nicht da ist, zu gucken, wo Norden ist, weil ich muss ja nach Norden. Und ich gehe gerade durch eine kleine Siedlung und da habe ich diese Satellitenantenne gesehen. Ich meine, kann man die erkennen? Gucken. Oh, wo ist sie denn? Gucken. Naja, ganz grob kann man sie sehen. Also, die Satellitenantennen, die zeigen auf jeden Fall immer nach Norden, nach Süden. Die sind nach Süden ausgerichtet. Und dann die entgegengesetzte Richtung wäre der Norden. Also gehe ich jetzt nach da vorne. Na, nach da. Okay, tschüss. Da vorne geht jetzt gerade die Sonne auf. Kann man das gut sehen? Das heißt, da ist jetzt Osten. Als Pfadfinder muss man ja den Spruch kennen, im Osten geht die Sonne auf, im Süden nimmt sie ihren Lauf, im Westen wird sie untergehen, im Norden ist sie nie zu sehen. Das heißt, wenn jetzt da Osten ist, dann ist gegenüber Westen und dann ist da, gucken, da Norden und hinter mir Süden. Also ich bin noch auf der richtigen Wegstrecke, ich muss nach da gehen, Richtung Norden. Ich will ja nach Essen.
Ich muss dazu sagen, ich habe mich da nicht verlaufen, ich bin dann in Essen dann auch angekommen. Also das hat funktioniert mit den Sternen und der Satellitenschüssel. Aber was ist deutlich, was soll deutlich sein? Ich brauche auf meiner Wanderschaft brauche ich ein klares Ziel und klare Orientierung. Denn sonst werde ich mich früher oder später verlaufen. Das ist ganz klar. Und ich habe das immer wieder gemerkt, was für enorme Kräfte das entwickelt, wenn man ein klares Ziel hat, wenn man weiß, wo man hin will. Wenn man weiß, oh, da ist die Dusche zu Hause oder da ist ein warmes Bett oder ein leckeres zu essen. Dann hat man nochmal so einen richtigen Push und läuft trotzdem weiter, obwohl man schon kaputt ist und eigentlich schon aufgeben würde. Also wir brauchen für unser Leben Orientierung und wir brauchen ein Ziel. Und unser Problem ist heute, dass wir in einer, ich nenne das mal eine orientierungslosen Gesellschaft leben. In einer orientierungslosen Zeit. Der eine sagt, es geht hier lang, der andere sagt, es geht da lang, der andere sagt, das ist vollkommen egal, der andere sagt, es gibt überhaupt kein Ziel oder keine Orientierung. Also ein völliges Durcheinander. Der Mensch ist aber so angelegt, dass er die Fragen beantwortet haben will, wohin führt mein Leben, wozu lebe ich? Und das ist so das Problem. Und ich habe mir mal diese Woche, ich weiß nicht, ob ihr das auch gelesen habt in der Zeitung, den Verfassungsschutzbericht des Landes Nordrhein-Westfalen gelesen und mir angeguckt. Und das ist erschreckend, wie viele Jugendlichen sich radikalen Gruppen anschließen. Und da sind so mehrere Gruppen aufgeführt. Und ich habe mir nur eine Gruppe rausgesucht, der Salafisten, weil mich das gerade so interessiert. Und habe mal so nachgeguckt, was sind das für Gründe, warum sich Jugendlichen diesen Gruppen anschließen. Und da Kenner haben das mal so untersucht und die haben so rausgefunden, das sind so bestimmte Punkte, warum die so einen großen Zulauf haben und viele Jugendliche dahin gehen. Und sie haben so rausgefunden, diese Gruppen geben Gemeinschaftsgefühl, also eine Art Heimat. Sie geben Antworten, einfache Antworten auf Fragen des Lebens, feste Normen und Regeln und haben eine klare Jenseitsorientierung. Das heißt, sie geben ein Ziel, was über den Tod hinausgeht. Das waren so die Hauptpunkte, warum sie denken, dass viele Jugendliche dorthin gehen. Ich will das jetzt nicht bewerten. Mir geht es nur darum, klarzumachen, dass das die Fragen sind, die die Menschen bewegt und wo die Menschen eine Antwort drauf suchen. Und deshalb, und das ist so für mich jetzt wichtig, deswegen sollten wir einfach froh sein und dankbar sein, dass wir so eine klare Orientierung haben, dass wir das gefunden haben für uns, dass wir eine Orientierung haben, die Gott uns gegeben hat. Ob es jetzt durch die Bibel ist oder durch persönliche Führung, das ist egal. Es ist ein Privileg, wenn wir wissen, wozu wir leben und wo unser Weg hingeht. Und das sollten wir wirklich festhalten. Denn wenn wir keine Ziele haben, keine Orientierung haben, dann haben wir die Tendenz, im Kreis rumzulaufen. Und deswegen seid dankbar, dass Gott uns so Orientierung gibt. Das ist auch der zweite Punkt, den können wir dann mal an die Wand werfen. Wir brauchen auf dieser Wanderschaft klare Orientierung und Gott kann uns das geben. Und ja, wir können echt froh sein, wenn wir das haben. Das ist so ein Hauptbild von Jesus in der Bibel. Was mir immer besonders gefällt, ist der Hirte. Und er vergleicht sich oft selber als Hirte. Er ist der gute Hirte. Er wird uns sicher führen, er wird uns Orientierung geben und zeigen, wo es lang geht. Es gibt dann auch noch die Söldner, sage ich mal, die Leute, die für diese Arbeit bezahlt werden. Aber die verlassen die Herde bei Gefahr oder die suchen nur ihren eigenen Vorteil. Aber das, so ist es nicht bei Jesus. Jesus wird uns nicht im Stich lassen. Nur bei ihm können wir uns sicher fühlen. Und das ist kein Glaube. Ich würde mal behaupten, das ist eine geschichtliche Tatsache. Denn er hat unsere Sicherheit mit seinem Leben verteidigt. Also er hat es bewiesen, ist historisch belegt, dass er alles geopfert hat, damit wir eine Orientierung, ein Ziel haben. Und das finde ich beruhigend. Und das macht Jesus so liebenswert. Das ist eine historische Tatsache. Wir brauchen eine klare Orientierung, die uns Jesus gibt. Der dritte Punkt. Dazu wieder ein Film, Filmszene.
Das Problem mit den Wildkräutern ist, dass man sie zwar überall findet, aber man kann nicht so viel davon essen. Also ich vertrage das irgendwie nicht. Also wenn man jetzt länger unterwegs ist, da braucht man irgendwas anderes als Wildkräuter. Und dann wird es schwer. Aber so für zwischendurch ist das super. Oder mal für eine Suppe oder einen Spinat.
Ich habe leider keinen Platz gefunden, wo ich Feuer machen kann, denn im Wald ist es ja verboten, Feuer zu machen. Deswegen muss ich meine Sachen, die ich jetzt heute tagsüber gepflückt habe und gesammelt habe, roh essen. Dann wird das alles umgerührt. Da ist schon Wasser drin. Limonblätter, Gänseblümchen, alles, was ich gefunden habe, ist da drin. Okay. Sauerampfer. Dann bin ich mal gespannt, wie das schmeckt. Ja, das sind Wildkräuter. Sehr intensiv. Sauerampfer ein bisschen sauer. Gut, aber man kann es essen. Hab ja sonst nichts anderes. Ja, muss man sich dran gewöhnen. Also, ich muss mich jetzt nochmal melden. Ich muss echt sagen, kalte Wildkräutersuppe schmeckt nicht gut. Also, morgen muss ich echt einen Platz finden, wo ich ein Feuer machen kann, um mir eine warme Suppe machen zu können. Also, ich kann das echt nicht aufessen. Ich glaube, heute gehe ich hungrig ins Bett. Naja, ist eben so. Ich habe noch eine geheime Nachricht. Und zwar habe ich heute nicht nur Wildkräuter gefunden, sondern auch zwei andere Sachen. Einmal einen Keks, der ist noch ganz frisch eingepackt. Den esse ich jetzt als Nachtisch. Und man glaubt es kaum, in einer Telefonzelle hat einer eine fast volle Packung Pistazienkerne gefunden. Ich hatte echt Gewissenskonflikte, ob ich die mitnehmen soll oder nicht. Aber jetzt bin ich total froh, dass ich die mitgenommen habe. Weil die schmecken wirklich gut. Aber die muss ich mir gut aufteilen. Muss ich ja 3 Tage von zehren. Okay, aber nicht weiter sagen.
Ja, so ist das mit der Theorie und Praxis. Ich habe mir natürlich vorher in der Theorie alle Bücher über Wildkräuter angeguckt, welche kann man essen und wofür sind die gesund und sowas. Aber wenn man dann wirklich so in die Praxis geht und auf Wanderschaft ist und dann nichts anderes zu essen hat, dann merkt man plötzlich, man kann da nur ein bisschen von essen, man wird überhaupt nicht satt davon. Ja, dann hat man irgendwie Pech gehabt. Ja, das ist dann oft so. Theorie und Praxis, das ist schon ein Unterschied. Und das ist mir ganz oft passiert. Ich habe schon so oft versucht, mit Holzstöcken und einem Bogen Feuer zu machen. Ich habe mir auf YouTube hunderte von Filmen angeguckt und das sieht so einfach aus. Und immer, wenn ich das versucht habe, ja, dann konnte man ja ahnen, dass da ein bisschen Rauch rauskommt und das Holz wurde warm. Aber Feuer machen habe ich nie geschafft. Und da denke ich, du hast dir das so angeguckt, das sieht so einfach aus. Aber in der Praxis funktioniert das nicht so einfach. Und das ist ganz oft, ob man jetzt Birkensaft zapfen will oder weiß ich nicht, was das alles ist. Sieht immer einfach aus, aber in der Praxis ist das ganz anders. Und das ist eben so das mit der Theorie und Praxis, denn ohne Übung in der Praxis funktioniert das alles nicht. Das bringt es nicht. Und deshalb heißt mein dritter Punkt, den gucken wir uns jetzt mal an, theoretisches Wissen allein nützt nicht. Auf dieser geistlichen Wanderung reicht es nicht, dieses theoretische Wissen zu haben. Wenn ich mein geistliches Leben verändern will, wenn ich im Charakter wachsen möchte, dann reicht Theorie alleine nichts. Und das meint wohl Jesus auch. Ihr kennt dieses Gleichnis von dem Haus auf Sand bauen oder auf Stein bauen. Das hat er Jesus erzählt. Und da hat er gesagt, wer meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Stein baut. Also, ich verstehe das so, Theorie und die Praxis, die gehören beide zusammen. Ja, Praxis und Theorie bei der Charakterveränderung. Ich weiß nicht, wie das bei euch so ist. Manche Filme, die gucke ich ja unheimlich gerne. Ein Film ist so zum Beispiel Gladiator. Das ist so einer. Und da überlege ich immer, warum ist das so? Warum gucke ich den so gerne? Und dann komme ich immer zu dem gleichen Punkt, der Held hat Charaktereigenschaften, die hätte ich gerne. Der Charakter macht diesen Helden aus. Er ist mutig. Er opfert sich. Also er opfert sich für eine größere Sache. Und er setzt seine Kräfte ein für das Gute. Und da denke ich immer, boah, so will ich auch gerne sein. Und dann wird mir immer so klar, Mensch, das sind ja eigentlich Charaktereigenschaften, die gefallen mir eigentlich bei Jesus. Das ist eigentlich das, was Jesus auch ausmacht. Eigentlich zeigt dieser Film mein tiefes Bedürfnis nach Jesus. Denn es imponiert mir, wie mutig Jesus war, wie Jesus seinen Mut gezeigt hat, wenn er vor der damaligen herrschenden Klasse stand und seine Meinung vertreten hat, auch wenn er fast gesteinigt worden wäre, also wenn er sein Leben auf dem Spiel war. Trotzdem hat er seinen Mut gezeigt, das imponiert mir. Er hat auch gezeigt, wie er seine Liebe zeigte und aufopfernd war, wenn er sich um Kranke gekümmert hat, um Arme, um leidende Menschen. Der konnte manchmal nicht schlafen, weil die Leute immer was von ihm wollten. Aber da denke ich, das ist ein Charakter, das gefällt mir, so eine aufopfernde Liebe. Oder die Ausdauer, die Jesus hatte mit seinen Jüngern alleine, die Sachen einfach nicht verstanden haben, aber trotzdem immer wieder hat er die Ausdauer gehabt, ihnen das normal zu erklären und nochmal von vorne anzufangen. Das ist ein Charakterzug, der mir bei Jesus sehr gut gefällt. Und so finde ich viele Charaktereigenschaften, die mich beeindrucken. Ich finde diesen Charakter von Jesus anziehend. Und ich habe in mir so den tiefen Wunsch, ihm ähnlich zu werden. Und das schreibt auch Paulus im 2. Korinther, da kann man das so nachlesen. Da schreibt er, wir alle stehen mit unverhülltem Gesicht vor Gott und spiegeln seine Herrlichkeit wider. Der Herr verändert uns durch seinen Geist, damit wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Das ist Hoffnung für alle. Also, das ist so mein Ziel, das wünsche ich mir. Aber das ist auf der einen Seite die Theorie. So steht es in der Bibel, wir sollen Jesus immer ähnlicher werden. Die Theorie, das wünsche ich mir. Aber wie sieht es mit der Praxis aus? Was wäre jetzt so die Praxis? Ich habe mich mal mit einem Freund über dieses Thema unterhalten und wir hatten so das Beispiel von dem Titanic-Film. Ich glaube, das kennt ihr mit Leonardo DiCaprio, ist das doch, ne? Der Held, der sich dann zum Schluss, wenn die Titanic untergeht, seinen Platz für seine Geliebte freigibt, damit sie gerettet wird und er wird dann runtergezogen in den Tiefen des Meeres und erfriert und ertrinkt dann. Also aufopfernde Liebe. Boah, dann denken wir, so wollen wir sein. Und das haben wir so gesagt, das hat Jesus ja eigentlich für uns gemacht. Er hat seinen Platz gegeben, damit wir gerettet werden und er ist gestorben. Ja, so wären wir gerne, haben wir so erzählt. Und dann war so einen kurzen Moment Stille und dann meinte mein Freund, ja, ein Aber, oh, ich erlebe mich in meinem Leben eigentlich ganz anders. Ich sehe mich viel eher als den Kapitän von der Costa Concordia. Kennt ihr, könnt ihr euch erinnern, die dann gekentert ist an der Küste. Und der Kapitän war einer der Ersten, der das Boot vom Boot runtergegangen ist und hat dann seine Besatzung da alleine gelassen. Viele sind ja auch gestorben daran. Also der wird auch genannt Kapitän Feigling. Und so meinte mein Freund, boah, so fühle ich mich eigentlich. Also eigentlich bin ich öfter so. Also das heißt, der Wunsch ist da, wir wollen gerne so den Charakter Jesus haben, aber die Theorie genügt da nicht alleine. Unsere Realität sieht anders aus. Aber was bedeutet das für die Praxis? Ich habe mir das jetzt mal so in zwei, drei kleinen Punkten aufgeschrieben. Praxis bedeutet für mich, eins ist mir klar, Charakterveränderung geschieht nur durch Nähe zu Jesus. Das, was ich ansehe, das, womit ich mich beschäftige, das verändert mich. Und bei mir können sich nur Dinge verändern, wenn ich eine Begeisterung von dem Charakter Jesus habe. Und das heißt, die Praxis bedeutet, dass ich Zeit mit Jesus verbringe, dass ich ihn kennenlerne, dass ich ja diese Begeisterung entwickle. Ich möchte gerne so sein. Also ein Punkt für Praxis ist, Zeit mit Jesus verbringen. Zweiter Punkt, Charakterveränderung hat auch mit Mut zu tun. Denn ich stelle mein Leben Gott zur Verfügung. Der möchte mich verändern. Gott möchte mich verändern. Ich vertraue ihm, dass er das Beste für mich tut. Veränderung ist nur möglich, wenn ich so einen Vertrauenssprung in die Praxis wage. In der Bibel steht, wenn jemand in Jesus Christus ist, ist er eine neue Kreatur, eine Neuschöpfung. Das Alte ist vergangen und Neues ist geworden. Und das hat wirklich was mit Vertrauen zu tun. Ich vertraue mein Leben Jesus an. Und das ist so die Praxis. Jesus macht mich neu. Für die Praxis bedeutet das aber auch, ich muss diese Wege, die Gott mit mir gehen will, muss ich mitgehen. Jesus gibt mir eine Ausrichtung, Jesus gibt mir Mut, weiterzumachen, Jesus gibt mir Kraft, wieder von vorne anzufangen. Er ist mein Vorbild, nach dem ich mich ausrichten will. Aber zur Praxis gehört, dass ich nicht nur die leichten Wege mit ihm gehe, sondern auch die Wege, die für mich schwer sind, schwere Zeiten annehme. Und nicht und sage, ich will nur die guten Sachen nehmen und die schweren möchte ich nicht und da rebelliere ich dann. Nee, zur Praxis gehört, dass ich schwere Zeiten bewusst annehme. Denn genau das sind die Zeiten, die mich verändern. Denn das ist ganz klar, auf der Couch, wenn ich auf der Couch liege, werde ich nicht meinen Charakter verändern, auf der Couch werde ich nicht zum Überwinder. Schwierige Zeiten sind wichtig, um Charakter zu bilden. Das ist die Praxis, um mich zu bilden und zu formen. Und denn gerade in diesen Erlebnissen, die schwierig sind für mich, da habe ich mich geformt, da habe ich mich geändert. Das sind alles Sachen, die mir eigentlich im Nachhinein peinlich sind. Also da will ich überhaupt nicht drüber reden, die schwierigen Zeiten. Aber wenn ich mir das angucke, waren das die Zeiten, das hat am meisten mit mir gemacht. Das hat die tiefsten Veränderungen gebracht. Also die Theorie alleine, die bringt nichts, wenn ich mich nicht verändern möchte. Ich muss das anwenden und das testen, was ich in der Theorie gelernt habe. Denn dann gibt es natürlich auch Fehlschläge, dann gibt es Versagen, aber das gehört zur Praxis dazu. Theoretisches Wissen alleine nützt nichts, wäre dieser Punkt. Und ich möchte euch ermutigen, ja, auf Jesus zu schauen, der den perfekten Charakter hat und der uns anbietet, uns in sein Bild zu verwandeln, so sagt er das. Und ich möchte persönlich dieses Angebot annehmen und dazu gehört auch, dass ich schwere Zeiten annehme, denn das sind Zeiten, wo ich mich verändern werde. Ja, das ist so der dritte Punkt. Theoretisches Wissen alleine nützt nichts. Vierter Punkt, das ist auch der letzte. Da gucken wir auch wieder eine kleine Szene.
Die ganze Zeit schon überlegt, wo ich heute übernachten werde, aber ich glaube, ich habe die Entscheidung getroffen, denn ich habe Glück, die ganzen Bauern mähen jetzt die Wiesen. Ich zeige das mal, sieht dann so aus und da liegt überall viel, viel Heu. Das ist ideal, um mir eine Isolation vom Boden zu bauen, Ist bequem, ist es warm, kann mich dazu decken. Ich glaube, ich werde heute Nacht im Heu übernachten.
Okay. Boah. Ich habe mir jetzt eine schöne dicke Schicht Heu hingelegt. Es wird bestimmt warm sein. Dann werde ich mich hier zudecken. Ich habe mich voll warm angezogen, alles was ich habe. Da denke ich, dann wird das eine gemütliche Nacht. Muss ich mich nur noch zudecken. Und dann werde ich euch dann heute Nacht oder morgen früh sagen, wie es geklappt hat.
Aber ich liebe das. Also bis jetzt ist es super warm und super bequem. Ich freue mich schon auf die Nacht. Ich hoffe, dass es auch am Morgen, das ist immer so die kritische Zeit, so um 4 Uhr, da wird es immer kalt, dass ich da auch noch warm bin.
Jetzt schlafe ich erstmal. Gute Nacht.
Manche haben spontan gesagt, oh, schöne Orte. Und ich erinnere mich da gerne dran, da waren wirklich schöne Orte auf dieser Wanderung. Und das ist aber auf jeder Wanderschaft, ob wir mit dem Pfadfinder unterwegs sind oder alleine. Es gibt immer auf jeder Wanderschaft schöne Orte, die will man am liebsten gar nicht mehr verlassen. Da will man bleiben. Boah, man ist vom Laufen müde geworden, die Füße tun weh. Und dann hat man so einen schönen Ort gefunden, da zieht man die Schuhe aus, geht vielleicht am Bach ein bisschen und kühlt sich so ab. Und am liebsten will man da bleiben, weil man will gar nicht mehr weitergehen. Solche Orte gibt es zum Glück auch im geistlichen Leben. Und ich will mal dazu so einen euch zeigen, den finden wir auch in der Bibel. Und zwar in Lukas 9 steht das. Ich lese euch das mal vor. Ist eigentlich sehr bekannt, die Geschichte. 9, 28, ja, bis 33. Das sind zwei Jünger von Jesus oder drei. Und da passiert etwas auf einem Berg. Und es begab sich etwa 8 Tage nach dieser Rede, dass Jesus mit sich nahm Petrus, Johannes und Jakobus und ging auf einen Berg, um zu beten. Und als er betete, wurde das Aussehen seines Angesichts anders und sein Gewand wurde weiß und glänzend. Und siehe, zwei Männer redeten mit ihm. Das waren Mose und Elia. Sie erschienen verklärt und redeten von seinem Ende, das er in Jerusalem erfüllen sollte. Petrus aber und die bei ihm waren voller Schlaf. Als sie aber aufwachten, sahen sie, wie er verklärt war und die zwei Männer, die bei ihm standen. Und es begab sich, als sie von ihm schieden, da sprach Petrus zu Jesus, Meister, hier ist für uns gut sein. Lass uns 3 Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Er wusste aber nicht, was er redete. Bis dahin. Zu diesem Text möchte ich euch 2 Punkte mitgeben. Den ersten kann man jetzt schon mal sehen. Ruhestätte auf dem Weg. Genau. Kannst eigentlich mal den nächsten eigentlich auch schon mal? Ja, wir brauchen geistliche Ruhestätten. Eine geistliche Raststätten. Genau. Boah, der Petrus sagte, hier ist gut für uns sein. Hier möchten wir bleiben. Boah, da kann man doch den Petrus verstehen. Ne? Das ist doch irgendwie gut nachvollziehbar. So viel Arbeit, immer Stress. Überall nur Elend, man kann sich nicht ausruhen, man ist müde. Boah, hier will man bleiben. Das ist gut. Und ich bin auch froh, das ist auch richtig. Ich bin froh, dass Gott uns immer wieder solche geistliche Oasen schenkt. Er lässt uns immer wieder an Orte kommen, wo wir auftanken können, die wir verstärkt verlassen können. Und das ist so mein Aufruf an uns. Lasst uns solche Orte suchen oder vielleicht sogar auch schaffen. Das können Orte sein, wo man mit Menschen zusammen sind, ja, kommt, die einen im Glauben weiterbringen. Oder besondere Gottesdienste können so Oasen sein. Natürlich hier auch das Treffen in Projekt Hoffnung, das ist für mich auch eine Ruhestätte. Ich habe mal von einem Christen gehört, der in der Sowjetunion gelebt hat, wo sie wirklich unter Verfolgung standen. Die haben gesagt, wir können 6 Tage kommunistische und atheistische Umwelt nur überleben, weil wir einen Tag in der Woche Gemeinschaft mit Glaubensgeschwister hatten. Also für diese Christen waren die Gottesdienste auch geistliche Oasen, um aufzutanken. Ja, Gemeinschaft mit Glaubensgeschwistern ist eine geistliche Ruhestätte. Aber auch so die persönliche Zeit, die stille persönliche Zeit mit Gott, können geistliche Oasen, Ruhestätten sein, die für unser geistliches Leben und für unser Wachstum wichtig sind. Unsere persönliche stille Andachtzeit mit der Bibel und Gebet hat da eine zentrale Bedeutung. Und ja, ich wollte euch da auch eine kleine Sequenz mal zeigen, weil die hat mich da wirklich angesprochen. Das ist da mit den chinesischen Christen. Da steht da. Das sind, warte mal ganz kurz, das sind chinesische Christen, die jetzt zum ersten Mal im Leben ihre eigene Bibel in der Hand halten. Ja, das ist ein Geschenk gewesen. Und guckt euch das nur einfach mal an, wie die darauf reagieren, auf ihre erste eigene Bibel. Ja. Nur eine kurze Szene, aber sehr bewegend finde ich die. Also ich merke so, dass diese Christen was haben, was ich auch gerne hätte. So eine Freude auf die Bibel. Und ja, ich möchte euch gerne motivieren, dass ihr so diese Freude sucht, das Wort Gottes so mit neuen Augen zu suchen und zu lesen in eurer persönlichen Zeit. Das ist irgendwie ganz wichtig, um so auf dieser Wanderschaft neue Kraft zu bekommen. Denn persönliche Zeit mit Gott ist wie eine Oase für unser Alltag. Wir brauchen diese Zeit, um zu überlegen. Denn das ist für mich eins der größten Rätsel, kann ich echt so sagen. Ich habe das so oft erlebt, wie mir diese persönliche Andachtszeit wirklich gut tut und das mir Kraft gibt für den Tag. Also mich ermutigt und aufbaut. Es gibt so ein Lied von Samuel Harps und der sagt, ich würde 1000 Stunden geben gegen eine Stunde bei dir, Gott. 1000 Stunden gibt er, um eine Stunde in der Nähe Gottes zu sein. Und wer das mal erlebt hat, der kann das wirklich verstehen. Und wenn man das erlebt, ja, dann ist das die schönste Zeit einfach. Aber, und das ist das Rätsel bei mir, dann kommt die nächste Stresszeit, dann kommt wieder Ärger oder weiß ich nicht, und dann hat man das schon wieder vergessen und man macht wieder keine Andacht. Das ist wie so ein Kreislauf. Und das ist, als ob in einem Kopf oder im Herzen ein Kampf tobt darum. Also das kann ich wirklich so sagen, gerade bei dieser Sache. Das ist so ein großes Rätsel für mich. Also es tobt ein Kampf um unser Herz. Und deswegen gebt da nicht auf, sondern sucht diese geistlichen Raststätten. Wir brauchen die. Und irgendjemand will, dass wir diese geistlichen Raststätten nicht bekommen. Ja. Es gibt 1000 Gründe, warum wir sagen könnten, ja, ich habe viel Arbeit und das, warum man diese geistlichen Raststätten nicht sucht oder nicht anzapft. Aber ich möchte euch jetzt mal ein Bild dazu zeigen. Das finde ich wirklich witzig. Das ist Movie Church, Moving Church oder so. Ja, genau. Also, das ist, ich weiß jetzt nicht mehr genau, welches Land das war. Auf jeden Fall, ich glaube, ein islamisches Land, wo es verboten ist, sich als Christen zu treffen. Und ein Pastor hatte da die Idee, ja, wenn das zu gefährlich ist, uns zu Hause zu treffen, dann hat er sich eine Lizenz als Taxifahrer geholt und nimmt jetzt sein Taxi als Gottesdienstraum. Er sammelt dann seine Gemeinde ein, seine Leute, seine Christen, und dann fahren die rum und sind dann 2 Stunden im Taxi, singen da in diesem Taxi, lesen die Bibel, beten zusammen, und dann fährt er an einen anderen Ort und dann kommen die nächsten Gemeindemitglieder. Also, das hat mir was gezeigt. Das hat was mit Kreativität zu tun. Anstatt Gründe zu suchen, warum wir uns nicht treffen können oder keine persönliche Andachtszeit zu machen, die hätten genug Gründe. Die spielen mit ihrem Leben, wenn die sich irgendwo treffen. Also die hätten wirklich Gründe gehabt. Aber die sind kreativ und überlegen, boah, wie kann ich es trotzdem schaffen, dass diese Oasen zu finden. Und das ist ganz wichtig für uns. Lass uns doch lieber da kreativ denken, was können wir tun, damit wir es schaffen. Und
Wenn ich so in unsere Gemeinde gucke in Projekt Hoffnung, da finde ich ganz viele gute Beispiele. Ich habe einfach mal so überlegt und da sind mir ganz viele Sachen eingefallen und ich habe bestimmt vieles vergessen. Ich freue mich immer, wenn ich so von Christine sehe, wie die sich markiert mit deinen Stempeln und Marker, um sich Texte deutlich zu machen. Das ist so eine kreative Idee, um geistig ja, Kraft zu holen. Ich freue mich, wenn Philipp und Sabrina mit dem Arne zusammen skypen und dann die Bibel lesen über Skype und sich darüber austauschen. Ist auch eine kreative Idee. Ich freue mich mit Carsten, Hans und Anja, die sich einen Bibelleseplan genommen haben. Also es ist eine Hilfe, das ist was Kreatives, um sich diese geistliche Oase zu holen. Und Jimina hat sich ein Buch angefangen, ne, um sich gute Gedanken aufzuschreiben. Hat gesagt, möchte sich jetzt noch ein Buch holen für jemand anders. Also sind auch kreative Ideen. Oder der Marian, der trifft sich mit jemandem und liest zusammen die Bibel. Also das sind viele kleine Beispiele, um sich solche Oasen zu schaffen. Und boah, ich möchte euch gerne motivieren, seid kreativ, sucht euch Sachen und guckt nicht so, was spricht dagegen, sondern was können wir machen, dann wie hier diese Christen, lasst euch da gut was einfallen. Ja, okay, jetzt kommt noch ein zweiter Aspekt. Das war der Aspekt, kannst du nochmal, wir brauchen Raststätten. Aber es besteht auch eine Gefahr, und zwar, wenn wir mit Pfadfindern große Wanderungen machen, Hikes heißt das ja, und eine anstrengende Weg hinter uns haben und nicht mehr können, und dann einen tollen Platz gefunden haben, dann möchte man am liebsten da auch nicht mehr weggehen. Das hatten wir eben schon gesagt. Wieder Petrus, man will am liebsten da bleiben. Und das ist das Gefährliche an geistlichen Ruhestätten, dass man diese Ruhestätten leicht mit dem eigentlichen Ziel verwechselt. Und jetzt kannst du mal, ja genau, den zweiten Punkt. Wir dürfen diese Raststätten nicht mit unserem Ziel verwechseln. Was heißt das? Man kann ja den Petrus verstehen, dass wir gerne da Hütten bauen wollten. Eine Wohnung für Mose, für Jesus. Aber warum war Mose und Elia bei Jesus da? Wir haben es eben gelesen. Die hatten einen ganz konkreten Grund. Die war nur aus einem Grund zu kommen, um Jesus Mut zu machen, nicht aufzugeben, sondern seinen Weg auf dieser Wanderschaft weiterzugehen. Die haben gesagt, die wussten ja, Jesus stand vor Jerusalem, stand vor der Kreuzigung. Und Jesus hätte bestimmt nicht viel lieber gesagt, da oben zu wohnen. Aber der wusste, das war nicht der Weg, das war nicht die Wanderschaft. Der hat das nicht verwechselt. Der hat nicht gesagt, das ist eine Raststätte und das ist das Ziel. Nein, das Ziel war, nach Jerusalem zu gehen. Also Jesus wusste ganz genau, worum es geht. Und das gilt auch für uns. Wir dürfen auch das nicht verwechseln, diese Ruhestätten als das Ziel. Und wenn ich daran denke, wie wir hier den Adra-Shop und das Projekt Hoffnung aufgebaut haben, wie viel Arbeit wir da reingesteckt haben, stundenweise, wir haben unsere ganze Freizeit geopfert. Und jetzt haben wir schöne Gottesdienste hier. Wir haben tolle Leute hier, mit denen wir gerne zusammen sind. Dann kommt einem so der Gedanke, boah, wir haben es jetzt geschafft, wir sind so am Ziel angelangt, ne? Wir haben das aufgebaut. Nee, das ist eben nicht so. Wir dürfen nicht unsere Raststätte, Projekt Hoffnung, mit dem Ziel verwechseln. Projekt Hoffnung ist nur eine Station auf diesem Weg, um zu dem großen Ziel zu kommen, was Gott für uns ausgesucht hat. Ich habe eine soziologische Untersuchung aus den 60er Jahren mal gelesen über Adventisten. Und da war ein interessanter Satz da drin. Die haben so ungefähr so geschrieben, in ihren Lehren ist die neue, von Gott geschaffene Erde das Wichtigste bei den Adventisten. Steht ja auch schon im Namen. Dann kommt aber ein Aber. Aber es scheint so, als ob viele Adventisten sich auf dieser Erde sesshaft gemacht haben. Das war kein Adventist, der das geschrieben hat, sondern die beobachtet hat. Ich will das jetzt nicht bewerten, ob das richtig ist oder nicht. Ich weiß auch nicht, wie weit das bei euch stimmt. Aber die Gefahr ist auf jeden Fall da, dass man sich hier sesshaft macht. Im Projekt Hoffnung kann man sich sesshaft machen. Also wir dürfen nicht vergessen, wir sind auf Wanderschaft und noch nicht am Ziel angekommen. Deshalb lasst uns in Bewegung bleiben. Wir sind noch auf dem Weg. Ja, das waren so meine 4 Punkte, die ich euch mitgeben wollte. Man könnte noch viele weitere Stationen nennen auf dieser Wanderschaft, die wichtig sind. Zurzeit, ich habe das gestern gelesen, gibt es 45 Millionen Menschen, die auf der Flucht sind, die ihre Heimat verloren haben, die heimatlos sind. Die Bibel beschreibt gläubige Menschen auch als Leute, die jetzt noch heimatlos sind, aber die auf die große Heimat warten, die Gott ihnen gibt. Und ich möchte euch ermutigen, dass ihr nicht aufgebt, dass ihr auf diesem Weg bleibt, auf dieser Wanderung.
bis wir wirklich dann auch bei dieser Heimat angekommen sind. Und ich möchte diese Predigt mit dem Text beenden, mit dem ich auch angefangen habe, aus Hebräer 13, Vers 14. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Amen.